Machen wir weiter? Seid ihr erquickt worden? Eine Pause? Also sehr wertvoll, wenn, wenn man Ferien, Urlaubszeit hat und auch Zeit dafür hat. Ich sage doch gerade, sind auch Dinge, die man so in den Abendstündchen so nicht so reinkriegt. Dann ist man müde von der Arbeit und so weiter und dann, dann geht nicht mehr rein. Ja? Also manche Dinge müssen auch in einer gewissen Ruhe und ihr könnt euch danach ja wieder ein bisschen erholen und so weiter und dann kann das auch sacken. So. Also das würde ich euch wünschen, diese Aussagen von Paulus, sie haben es in sich, aber sie sind einfach so wichtig. Ja? Aufgrund der gewährten Gerechtigkeit, nun kommen wir zum zweiten Teil von Kapitel 6, sollen wir nun weiterhin Sünde tun? Wiederum ist da etwas, was ja, so eine Frage aufruft. Aber wir wiederholen noch kurz das Letzte, was wir vorher angesprochen haben. Römer 6, Vers 14. Denn die Sünde wird nicht herrschen können über euch, weil ihr ja nicht unter dem Gesetz seid, sondern unter der Gnade. Ja? Das wird alles als geistliche Wahrheiten von Paulus hier uns vermittelt. Das sind Glaubensinhalte. Also, und weil wir so gewohnt sind, auf irgendwelche Leistung zu achten, können wir Glaubensinhalte nicht als Glaubensinhalte so mal stehen lassen und sagen, die müssen wir annehmen. Das ist heilige Schrift. Deswegen habe ich am Anfang auch nochmal Petrus zitiert, der ja von den Briefen des Paulus sagte, sie sind nicht leicht zu verstehen und manche verdrehen sie, sodass sie dann auch noch ein falsches Bild geben. Aber die Leute, die verdrehen die ganze Schrift. Das heißt, er sagt hier, das, was Paulus geschrieben hat, ist Schrift. Ist von Gott gegeben. Und alle Schrift von Gott gegeben ist nützlich. Zur Lehre, zur Unterweisung. Also wir brauchen das. Aber nun müssen wir wissen, dass Paulus, Galater 3, Vers 24, sagte, so ist das Gesetz unser Zuchtmeister gewesen auf Christus hin. Und dann Vers 25, nachdem aber der Glaube gekommen ist, sind wir nicht mehr unter dem Zuchtmeister des Gesetzes. Also da ist eine Änderung vom Signum da. Ja? Gesetz und nun Gnade. Und die Gnade kann nur im Glauben empfangen werden. Das heißt, das Signum der Gnade steht so gesagt nicht in unserem Fleisch, sondern in unserem Geist. Das Signum des Gesetzes steht in unserem Fleisch. Da müssen wir unterscheiden, sonst kriegen wir das nicht auf die Reihe. Aber es ist ganz wichtig, weil das sind diese Auseinandersetzungen, dass viele sagen, schön, nun ist kein Zuchtmeister mehr da. Können wir doch machen, was wir wollen. Genießt das Leben und mach ein bisschen Party und wir feiern Gottesdienst und all diese Dinge. Ja? Was ja auch nicht alles verkehrt ist, aber wenn das nur das ist, haben wir nicht verstanden, was Paulus eigentlich sagen will. Deswegen müssen wir auch die ganze Schrift darauf nachlesen, denn es gibt einen anderen Zuchtmeister. Nun sagt er in Titus 2, Vers 11, und im Hauskreis tun wir gerade den Titusbrief miteinander studieren, denn es ist erschienen die heilsame Gnade Gottes allen Menschen und unterweist uns, sagt der Elbefelder, aber Luther zu Recht sagt, und nimmt uns in Zucht. Das heißt nun nicht mehr in Zuchtmeister des Gesetzes, sondern nur haben wir einen anderen Zuchtmeister, nämlich Zuchtmeister der Gnade. Aber wir müssen wissen, dass diese beiden von der Wesensart absolut unterschiedlich sind. Ja, wir kennen schon in der Welt ja unterschiedliche Lehrmeister, Lehrer oder Erzieher. Der eine, der ist nur so ganz so verbohrt und so gesetzlich. Und der andere, da merkt man, ist auch eine gewisse Strenge da, aber diese Strenge ist angebracht. Wir hatten also, als ich in der 4. Klasse der Grundschule war, ein Lehrer, und der war so, ja, früher Militär gewesen, und der war auch so ein bisschen militärisch, aber wir haben gemerkt, dass da, wo er strafte, dass er zurecht war. Das heißt, er sagte nie, du musst nachsitzen, wenn nichts los war. Da war etwas los. Ja? Und dann bekam man gesagt, ich muss nachsitzen, und dann saß man da. Und dann war es ja auch nach 4 Stunden, eine halbe Stunde war es vorbei. Aber man wusste, das war zu Recht. Das war angebracht. Und wir haben ganz tief diesen Mann haben wir geliebt, weil der Recht erzog, Recht unterwies, Recht in Zucht nahm. Und ein wenig können wir so auch den Vergleich ziehen. Gesetz ist immer nur knallhart, ja? Das ist der Maßstab, und wenn du daran verstoßt, dann knall, ja? Aber die Gnade erzieht und wird dich jetzt in ein Training nehmen, ja? Und da ist auch ein Unterschied, wo du jemals stehst, ja? Wenn Menschen zum Glauben kommen und eine ganz schwere Last haben, dann ist nicht sofort das möglich, dass man ganz gerecht oder auch klar oder ohne Sünde lebt. Das geht eigentlich nicht. Ja? Also wird da, man könnte sagen, eine angemessene Erziehung angebracht werden. Ganz genau, angemessen. Ja? Das ist ganz wichtig. Also die Gnade Gottes, die heilsame Gnade Gottes nimmt uns in Zucht, dass wir absagen dem ungöttlichen Wesen, dass wir absagen den weltlichen Begierden und dass wir besonnen, gerecht und fromm in dieser Welt leben. Das ist das Programm der Zuchtmeister der Gnade oder des Zuchtmeisters der Gnade. Das ist ein Programm. Da will er uns mit hineinnehmen, dass wir ein ungöttliches Wesen haben, dass wir weltliche Begierden haben, ja, haben wir. Aber dass wir das absagen, einzelne Mann, und dass wir lernen, besonnen, gerecht und fromm in dieser Welt zu leben. Also ist hier die Gnade als Zuchtmeister vorhanden. Und nun sollen wir, ja, wissen, dass wir ja unter einem anderen Zuchtmeister stehen und unter diesem Zuchtmeister auch Hilfe bekommen, dass die Aussagen, die wir jetzt im ersten Teil von Römer 6 studiert haben, dass die unter seiner Erziehung in seinem Trainingslager möglich werden. Aber wir müssen uns sie aneignen. Erich Schnepel hat an dieser Stelle ein paar Dinge gesagt, die würde ich kurz zitieren wollen. Es gehört zu dem Werk der Gnade, dass wir die schmerzlichen Linien in uns deutlicher und deutlicher wahrnehmen und uns mit ihnen je länger, je weniger aussöhnen können. Wir ärgern uns immer mehr an uns selbst. Ja? Dann hast du es wieder gemacht. Ja? Wir merken, das ist so eine Gewohnheit. Wir kriegen das Ding nicht unter die Füße. Und das ist Gnade, dass wir uns immer mehr daran ärgern. Bis es platzt. Das will die Gnade. Ja? Weil wir merken, wir schaffen es selbst nicht. Aber unter die Führung der Gnade werden wir zu einem Punkt gebracht, wo es eines Tages rückwirkend so aussieht, hä? Da habe ich doch all die Jahre mit gekämpft und nun auf einmal ist nicht mehr da. Nicht auf einmal, vielleicht schleichend, ich habe es gar nicht gemerkt, aber es spielt gar nicht mehr so eine Rolle in meinem Leben. Wow. Man merkt manchmal, je mehr man versucht, das nicht zu machen, was man üblich so macht, je schwieriger es wird. Und dann kann man an sich verzweifeln. Kann man auch seufzen und flehen. Und dann stellt man irgendwann fest, in einer Situation, auf einmal bin ich das Ding los. Ja, wunderbar, sind wir da. Dieses Leiden unter unserer Sünde ist ein Zeichen für das Stehen unter der neuen Macht Gnade. Ja? Dass wir ein bisschen verstehen, wie die Gnade wirkt. Ja? Dass wir verstehen, dass das, was da geschrieben ist, ja, man könnte sagen, etwas in Gang bringen möchte. Auf eine Grundlage, die gegeben ist in Christus. Also unter dem Zuchtmeister der Gnade. Ja? Der Erich Schnepel spricht von Erbmasse. Das ist etwas, was er immer wieder beschreibt. Und da meint er damit, dass jeder so ein Päckchen hat zu tragen. Ja? Durch die Erziehung, durch die Eltern, die Gewohnheiten. Also da ist der eine schwerer belastet als der andere. Ja, ich habe neulich angefangen, diese Biografie von dem Bonhoeffer zu lesen. Wenn man das liest, dann denkt man, wow, was für eine wunderbare Erziehung hat dieser Mann gehabt. Seine Mutter war wirklich eine durch und durch gläubige Person. Die Eltern sind durch und durch gerecht, mit ihren Kindern umzugehen. Er hat nur positive Erinnerungen, auch gläubig positiv, an seine Eltern. Dass dieser Mann, man könnte sagen, ein Dienst machen konnte, ich sage mal so, in diese Fülle ist auch auf Grundlage seiner Erziehung und man könnte sagen, seine etwas leichtere Erbmasse zu sehen. Wir müssen das ganz nüchtern sehen. Aber es heißt ja auch, wir sollen ja uns nicht mit diesem vergleichen. Wir müssen ja bei uns sehen, Herr, wie hast du angefangen mit mir? Wo stand ich dann damals, als du anfingst, in deiner Gnade mit mir zu arbeiten? Da hatte ich schon ganz schöne Lasten. Und nun, nach so vielen Jahren, kann ich sehen, dass da einiges weg ist. Ist noch nicht alles da. Ist noch nicht alles weg, ja? Aber wow, Herr, du hast wirklich durch die Jahre hinweg mich geändert. Mich. Ah, das ist auch so ein Laster, diese Sprache, ja? Also wir in Holland, wir haben die Fälle nicht. Also, wir sagen alles das Gleiche, ja? Das ist viel leichter, ja? Aber diese Problematik nicht. Deswegen denke ich auch nicht da drin. Ich spreche von einem neuen Maßstab des Evangeliums, der Gnade. Wer diesen Maßstab des Evangeliums nicht hat, wird in großer Gefahr sein, Menschen durch seine moralische Seelsorge zu ermorden, die den Namen Seelsorge eigentlich gar nicht verdient. Ja, also auch Seelsorge will in dem Sinne auch im Sinne des Zuchtmeisters der Gnade sein. Also, und da müssen wir ja auch, wenn wir eine Person betrachten, immer sehen, was für Erbmasse ist da, um da anzusetzen. Und nicht das Gesetz anzunehmen und sagen, du musst aber so und so. Ja? Wir sagen das Gesetz zwar als Maßstab, aber wir begleiten, so wie die Gnade auch auf uns eingeht und uns hilft und uns Schritt um Schritt, auch was unser Verhalten angeht, zu dem hinbringt, wie es Christus möchte. Zurück zu Römer 6, Vers 14. Weil wir nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade leben und die Sünde nicht mehr über uns herrschen wird, wie es da steht, könnten wir weiter sündigen, denn die Sünde wird eh nicht über uns herrschen, so könnten wir denken. Das ist menschlich gedacht. Ja? Ich mache mal einen menschlichen Gedanke. Das ist nicht ein wahrer, ein guter Gedanke. Können wir weiter sündigen? Nun, das ist eigentlich billige Gnade. Eine Gnade ohne Erziehung. Eine Gnade, die alles gut heißt, was du ja machst. Und sagt, es ist eh nur alles Gnade. Ja, das ist billig. Bonhoeffer hat auch ganz klar darauf hingewiesen, was billige Gnade beinhaltet. Gnade aus Schlaraffenland. Und das sogar religiös begründet. Das finden wir sehr viel vor in den Gemeinden heutzutage. Ich leide darunter. Ich sehe, wie man nur noch Action haben will, Unterhaltung. Und wenn ein Pfarrer nicht irgendwie was Musikalisch drauf hat oder irgendwie Witz hat oder irgendwelche schöne Anspiele macht, dann will man gar nicht kommen. Und wenn angesagt wird, jetzt komm mal hier zur Römerunterricht, dann ist niemand mehr gesehen. Viel zu schwer. Das unterhält uns ja nicht. Es ist ja nur kopfzerbrechend und so weiter. Und das ist ja dieses Schlaraffenland. Nun kommt eben diese ganze Sache, diesen Vergleich mit dem Sklavenmarkt, die nun durch diese Verse bis Ende des Kapitel 6 durchzieht. Wie nun? Sagt Paulus. Sollen wir sündigen, weil wir nicht unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade sind? Das sei ferne. Also er weiß dieses Schlaraffenland, Gnade Christ sein, vehement von der Hand. Das auf keinen Fall. Geht nicht. Und nun muss er auch da wiederum ganz klar argumentieren. Und geht wiederum auf ein Wissen hin. Ja? Also wie viel Paulus auf Wissen legt. Wisst ihr nicht, wen ihr euch zu Knechten macht, um ihm zu gehorchen, dessen Knechte seid ihr und müsst ihm gehorsam sein. Es sei der Sünde zum Tode oder eben Gehorsam zur Gerechtigkeit. Es gibt nur zwei Wege, die ihr als Christen einschlagen könnt. Paulus schreibt ja Christen an. Es sind zwei Wege, die ihr als Menschen einschlagen könnt. Paulus schreibt hier allen Menschen, wie sie sich entweder in Christus oder wie sie sich weiter unter der Sünde begebend einschlagen können. Lukas 16, 13 sagt Jesus, kein Haussklave kann zwei Herren dienen. Entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird dem einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Schon gesagt, die Botschaft Jesu trennt, unterscheidet. Ist nicht eine Botschaft, die man könnte sagen, harmonisch ausgleicht und sagt, es gibt einen ganz großen Graubereich und da können wir drin leben. Nein, ganz klar, entweder in hier oder dort. Entweder Gott oder Mammon. Und es ist ja, was dient man? Ja, den Münzen des Geistes, gibt den Geist, was der Geist ist. Das ist alles ja in Ordnung. Aber nun ist die Frage, diene ich dann die Münzen, diene ich das Geld, diene ich den oder diene ich Gott? Gott sei aber gedankt, Römer 6, Vers 17, dass ihr Knechte der Sünde gewesen seid. Ist so? Aber nun von Herzen gehorsam geworden, der Gestalt der Lehre, der ihr ergeben seid. Interessant, dass die Lehre nun eine Gestalt bekommt. Dass die Lehre wie ein guter Zuchtmeister dargestellt wird. Und gesagt, dem wollt ihr nun von Herzen gehorchen. Ihr seid doch gläubig geworden. Das wollt ihr doch. Das ist doch den tiefsten Willen eures Herzens. Das ist doch einfach Fakt. Auch wenn durch eure Erbmasse bestimmt noch so viel Last und Sünde in euer Leben herrscht und es immer wieder hochkommt. Aber seid doch ehrlich, ihr wollt das doch vom tiefsten Herzen. Nun ist auch im Alten Testament diese Bildhaftigkeit der Freiwilligkeit von Sklavendienst beschrieben, denn es geht, wo es hier um Knechte geht, eigentlich um das Wort Sklaven. Es geht hier um Bilder, wo Paulus das Dienen als Sklavendienst darstellt. In 2. Mose 21, Vers 5 heißt es, spricht aber der Sklave, und das ist ein Israelit, der ein Mann, ein anderer Israelit gedient hat, der am 7. Jahr freigegeben werden muss, und spricht ihr dann, ich habe meinen Herrn lieb und meine Frau und Kind, ich will nicht frei werden, dann sagt er freiwillig, er hat einen guten Herrn. So bringe ihn sein Herr vor Gott und stelle ihn an die Tür oder den Pfosten und durchbohre mit einem Friemen sein Ohr und er sei sein Sklave für immer. Es ist freiwillig. Römer 6, Vers 18, denn indem ihr nun frei geworden seid von der Sünde, seid ihr Knechte geworden der Gerechtigkeit. Interessant, Paulus greift einfach das auf, was er vorher an konkrete Argumente gebracht hat und setzt es ein als Fakt. Pass auf, so ist es. Es ist doch, dass ihr frei geworden seid von der Sünde, oder? Das oder will er gar nicht zulassen. Er sagt, Fakt, ihr seid frei geworden von der Sünde, aber pass auf, nun steht ihr unter dem Zuchtmeister der Gnade. Oder mit einem anderen Wort, ihr seid Knecht oder Sklaven geworden der Gerechtigkeit. Diesen wollt ihr jetzt dienen. Ist so. So, Paulus, der auch vielfach ausdrückte, wie also sein Dienst Jesus gegenüber freiwillig geschah. 1. Korinther 9, Vers 16, denn wenn ich das Evangelium verkündige, so habe ich keinen Ruhm, denn ein Zwang liegt auf mir. Denn wehe mir, wenn ich das Evangelium nicht verkündigte. Also diesen Zwang ist von Gott gegeben. Das heißt, auch Gott oder Jesus drängt ihm oder zwingt ihm fast. Er ist ja auch ein Herr. Und wir sollen ihn auch wie Sklaven dienen. Aber all das in einem Wissen, dass er ein ganz guter Herr ist, der es richtig gut mit uns meint. Aber wenn ich es nur so sehe als ein Zwang, dann kommt dies Wehe. Und dann sagt er, wenn ich es aber nun freiwillig tue, so habe ich Lohn zu erwarten. Wenn aber unfreiwillig, so bin ich nur mit einer Verwaltung betraut. Sage ich, ich habe ein Amt und ich tue nach dem, was die Pflicht gegeben ist. Und diesen Aspekt ist ein Aspekt, was durchaus auch zur Geltung kommen könnte. Was bedeutet dann Sklave sein oder Knecht? Lukas 7, Vers 8. Da sagt ein Hauptmann zu Jesus, denn auch ich bin ein Mensch der Obrigkeit untertan und habe Soldaten unter mir. Und wenn ich zu einem sage, geh hin, so geht er hin. Und zu einem anderen, komm her, so kommt er. Und zu meinem Knecht, tu das, so tut er es. So war es damals als Sklavendienst sehr normal, üblich.
Das ist Übernahme, oder?
Nein, das ist ja ein Hauptmann, der Jesus begegnet. Naaman ist im Alten Testament, ja? Ja. Ein Hauptmann, der Jesus begegnet und einen erstaunlichen Glauben hier Jesus gegenüber bringt. Lukas 17, Vers 7. Also 10 Kapitel weiter, da sagt Jesus, wer unter euch hat einen Knecht, der pflügt oder das Vieh weidet und sagt ihm, wenn der vom Feld heimkommt, komm gleich her und setz dich zu Tisch? Wird er nicht vielmehr zu ihm sagen, bereite mir das Abendessen, schürze dich und diene mir, bis ich gegessen und getrunken habe, danach sollst du auch essen und trinken? Dankt er etwa dem Knecht oder dem Sklaven, dass er getan hat, was befohlen war? So auch ihr. Wenn ihr alles getan habt, was euch befohlen ist, so sprecht, wir sind unnütze Knechte. Wir haben getan, was wir zu tun schuldig waren. Was eine Haltung. Wie viel wollen wir doch geehrt werden, wenn wir ein wenig mitarbeiten in der Gemeinde? Holen wir uns Ruhm von Menschen? Wollen wir gut geheißen werden? Jesus spricht von einer ganz anderen Haltung. Ein Knechtshaltung, eine Sklavenhaltung. Wir haben keine Dankbarkeit zu erwarten, weder vom Menschen noch von dem Herrn. Doch wir wissen, er wird uns überaus belohnen. Und auch wiederum, wir wissen, aber er tut es, wenn es für ihn gut aussieht. Manchmal, wenn wir richtig unten sind und uns auf einmal eine kleine Ermutigung gibt, wo wir sagen, ach, danke Herr, das habe ich gerade gebraucht. Aber wenn wir gut drauf sind, dann brauchen wir es nicht unbedingt. Dann sollten wir erstmal runterkommen oder gebracht werden. Römer 6, Vers 19, ich muss menschlich davon reden, um der Schwachheit eures Fleisches willen. Also Paulus gibt es zu, es ist ihm fast peinlich, aber er muss diese Vergleiche bringen, dass wir es überhaupt verstehen und aufnehmen können, weil das Fleisch so schwach ist und uns davon wegbringt, was die eigentliche Bedeutung hier ist. Paulus sagt das 1. Korinther 3, Vers 2, ich konnte zu euch reden, nicht zu euch reden wie zu geistlichen Menschen, sondern wie zu fleischlichen, wie zu unmündigen Kindern in Christus. Milch habe ich zu trinken gegeben euch und nicht feste Speise, denn ihr konntet sie noch nicht vertragen. Auch jetzt könnt ihr es noch nicht, weil ihr noch fleischlich seid. Dann sagt er denn, wenn Eifersucht und Zank unter euch ist oder sind, seid ihr da nicht fleischlich und lebt nach Menschenweise? Wie ihr eure Glieder hingegeben hattet an den Dienst der Unreinheit und Ungerechtigkeit zu immer neuer Ungerechtigkeit, so gebt nun eure Glieder hin an den Dienst der Gerechtigkeit, dass sie heilig werden. Puh. Macht das einfach. Tut es. Und der Vergleich ist angebracht. Paulus redet menschlicherweise, aber er meint, das andere ist ein viel, viel besseres. Das Überströmende der Gnade, die uns da zuteil wird. Aber er sagt, ihr gebt euch manchmal so viel Mühe, eure Gelüste zu erfüllen, wenn ihr ein wenig von dieser Mühe einsetzt, um den Herrn Jesus zu dienen, ihr werdet überreich gesegnet werden. Wir sollen heilig sein. 3. Mose 19, Vers 2. Denn ich bin heilig, der Herr, euer Gott. Heilig sein. Abgesondert für Jesus, für Gott. Upsa. Denn als ihr Knechte der Sünde wart, da wart ihr frei von der Gerechtigkeit. Knechte der Sünde. So wollte ich ganz gerne diesen Pfarrer Jürgen Fliege, er ist jetzt nicht mehr so bekannt, aber hat ja lange Jahre Fernsehshows abgehalten. Er sagte, für mich ist der Jesus nicht ans Kreuz gegangen. Und er nimmt auch nicht alle meine Sünden. die will ich behalten. Die Sünden sind der Misthaufe meines Lebens, daraus wächst etwas. Ich will ja weiter Knecht der Sünde bleiben, verstehen wir? So krass formuliert. Aber das sagt die ganze Esoterik. Dieses Denken ist durch und durch in der Esoterik vorhanden. Dass du alles, was du hier tust, auch an Bösem, einsetzen könntest, um selbst davon etwas zu haben, etwas Gutes daraus hervorgehen zu lassen. Das sagt die Bibel überhaupt nicht. Wir sollen das Böse mit Gutem auslöschen oder vertreiben. Wir wurden eines Tages gefragt von Mitarbeitern von Jürgen Fliege, ob wir nicht in seiner Show auftreten wollten. Irgendwie hat er oder Mitarbeiter von ihm unser Buch gelesen, das Buch Ich war Buddhist. Und in diesem Buch steht nicht nur, dass ich Buddhist war, sondern auch, wie Elke und ich einander kennenlernten und wie wir in wilder Ehe zusammen waren und wie wir uns geliebt haben und wie wir um die Welt zusammengereist haben und so weiter. Und nun sagte diese Mitarbeiterin, die uns anrief, das soll das Thema sein, dass wir so eine tolle Liebe miteinander hatten. Und wie das nun gewesen war, das sollten wir beschreiben. Dann haben wir uns überlegt und haben gesagt, das machen wir nicht. Wenn du uns fragen würde, warum warst du Buddhist, warum warst du Esoterikerin und warum bist du jetzt Christ, Christin, dann hätten wir es gemacht. Aber wir wollen doch nicht die Dinge rühmen, wovon wir heute wissen, die sind in pure Sünde, in Bosheit geschehen. Wollen wir doch jetzt nicht das verherrlichen vor laufender Kamera? Wir wären ganz auf seine Schiene mitgegangen, verstehen wir? Aus der Sünde unseres Lebens, da wächst etwas. Nein, aus dieser Sünde ist nichts gewachsen. Dass der Herr diese krummen Wege etwas begradigt hat und wir zusammen einen Dienst machen können, ist eine ganz andere Sache, aber die ist nicht auf diesem Mist gewachsen. Die ist rein auf Gnade gewachsen. Das ist eine ganz andere Schiene. Und so haben wir einfach gesagt, wir machen das nicht. Auch wenn wir vielleicht etwas Werbendes für das Evangelium hätten sagen können. Aber er lehnt das Kreuz Jesu ja ab. Und das ist was, was immer mehr getan wird. Das ist grausam. Das ist eine Realität. Römer 6, Vers 21. Was hattet ihr nun damals für Frucht? Solche, deren ihr euch jetzt schämt, denn das Ende desselben ist der Tod. Und das ist auch ein Wirken der Gnade, dass wir zum Beispiel immer mehr sagen können, oh wei, wie haben wir gesündigt, alleine schon, wie wir zusammengekommen sind. Rein weltlich, das war ja super verliebt und toll und so weiter, high life. Aber es war so boshaft, so ohne Gott befragt zu haben, so aus dem Leben gerissen, was haben wir damit angerichtet? Elke war verheiratet, hatte Kinder gehabt. All das ist kaputt gegangen. Nun, die Konsequenzen von all dem, das tragen wir jetzt noch. Das wird uns nicht genommen. Also, und immer mehr dann zu sagen, oh Mann, wie schäme ich mich in Grund und Boden dafür. Da will ich überhaupt nicht drüber rühmen. Weil das alles hat den Tod gebracht. Das ist ein Wirken der Gnade, diesen Scham auch in unser Leben zuzulassen. Nun aber, da ihr von der Sünde frei und Gottes Knechte geworden seid, Gottes Knechte, unter seinem Joch, ganz kurz beschrieben, so sagt es Jesus, Matthäus 11, Vers 28, heute Morgen wurde es zitiert, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Sehen wir, das Erquicken kommt da, wo wir mühselig und beladen sind. Da, wo wir uns schämen über das Sündhafte in unserer Vergangenheit. Da, wo wir zugeben und erkennen, wow, was, Was habe ich vollbracht? Was habe ich getan? Und wie ist mein Leben auch heute noch durch die Sünde geprägt? Wo wir dann kommen, sagt Jesus, ich will dich erquicken. Und dann heißt es, nehmt auf euch mein Joch. Und das ist eben, dass in den Sklavendienst Jesu kommen, unter seinem Joch kommen. Das ist die Beschreibung hier buchstäblich. Unter den Balken Platz zu nehmen. Jesus sagt eigentlich, hey, pass auf, ich bin eine Ochse, du bist eine andere Ochse. Und komm nun neben mir, unter diesem Joch. Und lernt von mir. Das ist, was ihr sagt. Das ist das gnädige Erziehen der Gnade. Das gnädige Erziehen Jesu, die da geschieht, wo wir mühselig sind, wo wir leiden, unter unserer Schuld, unsere Taten und auch unter das, was wir sehen, was geschieht in dieser Welt. Nehmt auf euch mein Joch, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Sie sagt, es ist nicht ein harter Balken auf den Nacken, nein, ist gut gepolstert. Ja? Und die Last, so sagt er, ist ja leicht, ist eine Leichtigkeit für diese beiden Ochsen, diese kleinen Karren zu ziehen. Das ist, was er sagt. Ja? Sehen wir, wenn wir Lasten zu tragen haben, wo wir sagen, oh, das ist so schwer, dann habe ich nicht Jesu Joch aufgenommen. Dann ziehe ich nicht mit ihm seine leichte Last. Welch ein schönes Bild, was er da von der Erziehung der Gnade von sich gibt. Und lernt von mir, alle ihr mühselig und beladen seid. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Dadurch, wenn ihr von mir lernt, unter diesen Zuchtmeisterschaft der Gnade, da kommt tief in den Herzen, auch wenn ihr äußerlich aufgerieben werdet, Ruhe in der Seele hinein, durch Jesus gegeben. Welch wunderbares Bild er von sich gibt über diese Erziehung. Römer 6, Vers 22. Habt ihr darin eure Frucht, dass ihr heilig werdet? Das Ende aber ist das ewige Leben. Darum heiligt euch, 3. Mose 20, Vers 7, und seid heilig, denn ich bin der Herr, euer Gott. Geht also aus das alte Babylon hinaus. Geht daraus weg. Nun kommt Paulus in Römer 6, Vers 23 zusammenfassend zu diesem wunderbaren Aussage, die wir uns so leicht merken. Denn der Sünde sollt ist der Tod. Die Gabe Gottes aber ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Es ist so interessant, dass er hier von dem Sold der Sünde spricht. Und bekanntlich ist Sold den Lohn, die Soldaten bekommen, nachdem sie ihr Leben auf dem Spiel gesetzt haben, in Kriegsdienst gegangen sind. Da haben sie einen Sold bekommen. Und das ist, was die Sünde gibt, ein Sold, auf Kriegsdienste, auf Dienste, wo wir den Tod geweiht waren, den Tod auch noch bekommen. Denn letztendlich sind die meisten Soldaten in den Krieg gestorben. Und hier wird ganz klar gesagt, dass das Ergebnis der Sünde ist. Die Gabe Gottes ist eine Gabe, ist das ewige Leben. Hier wird nicht von einem Sold gesprochen, von einem Geschenk. Ein Geschenk, was uns gar nicht zusteht, wo wir nicht vor geschuftet haben, sondern was uns einfach gegeben wurde. Das ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Darin Platz genommen haben wir einen Lohn, was unbeschreiblich ist. Und diesen Vergleich müssen wir uns merken. Denn der Sünde sollt ist der Tod. Gnadengabe Gottes aber, das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Jesus, wir danken dir für dein Wort. Herr, es ist tiefgreifend, was Paulus hier uns vorstellt. Danke dafür, dass wir es etwas studieren konnten. Bitte dich darum, dass wir am Ball bleiben, dass wir nicht nachlassen, diese Dinge wirklich zu studieren. Ich danke dafür, dass du uns dazu die Möglichkeit heute gegeben hast. Hilf, dass es uns nachgeht und dass dein Wort Wurzeln schlägt in unser Herzen, sodass wir feste werden im Glauben und dass wir bleiben unter der Erziehung deiner Gnade. Danke, dass du uns so liebevoll erziehst und uns weiterbringst. Wir preisen dich dafür, Herr Jesus Christus. Amen.
Gelegenheit, Elke und Martin Kampois auf ihrem Lebensweg ein bisschen mehr noch kennenzulernen. Danke, dass ihr das macht, euch uns teilhaben lasst. Eine besondere Geschichte, die wir so aus der Nähe, ich glaube, es ist eine einzigartige Geschichte, die wir sonst nicht mitkriegen würden. Schön, dass ihr da seid und live und offline erzählt heute Abend. Auch hier im Raum, fein.